Wir lesen aus dem Wort unseres Gottes 1. Korinther 1, ab Vers 18. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit war der Text, der uns vorgegeben ist. Ich würde aber gerne noch die folgenden Verse lesen, weil die auch auf mich immer wieder ganz besonders zutreffen. Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht bestehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das ist das Wort des Herrn Jesus Christus durch seinen Apostel Paulus. Ich möchte auch dazu nochmal beten. Er kann möge aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, danke, dass du den Einfachen, den Unedlen, den Geringen dein Wort geoffenbart hast und nicht den Klugen dieser Welt. Und Herr, schenk uns auch, dass wir erkennen, wir können nichts bringen, außer unsere Sünde und Schuld, unsere Unfähigkeit, unsere Geringheit. Und Herr, schenk du uns Erleuchtung unserer Herzen durch deinen Heiligen Geist, auch heute dein Wort zu verstehen, das ja so ein Anstoß ist für diese ungläubige Welt, Herr. Aber wir danken dir, dass es uns die Kraft ist für unser Leben und Sterben. Hilf du uns auch jetzt, dein Wort recht zu verkündigen und aufzunehmen. Amen. Ja, die Welt hört gerne gelehrte Vorträge, große philosophische Abhandlungen. Die Juden, die sehen gern Zeichen und Wunder. Das sind so zwei Gruppen, die der Apostel Paulus hier anspricht. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir wissen ja, dass auch die leitenden Juden zur Zeit Jesu sagten: Wenn du jetzt uns Zeichen und Wunder gibst, dann beweist du dich als Sohn Gottes. Dabei waren ihnen viele Zeichen und Wunder gegeben und sie haben sie nicht akzeptiert, haben immer im Grunde noch mehr Zeichen und Wunder gefordert. Und er sagte: Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona, dass der Herr Jesus eben 3 Tage im Bauch der Erde ist, am 3. Tag dann aufersteht, so wie Jona in diesem großen Meereslebewesen, oder manche sagen, es sei ein Walfisch oder jedenfalls ein sehr großer Fisch. so eine Vorschattung auch auf unseren Herrn Jesus Christus, der begraben wurde, aber am dritten Tage herrlich von den Toten auferstanden ist. Aber sie haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Auch die Zeichen in Matthäus 24, die der Herr dann den Jüngern gibt. Auch heute noch ist viel Blindheit, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und wir sollen keine Zeichen fordern. Wir haben genug geoffenbart bekommen in der Heiligen Schrift. Wenn der Herr es uns in seiner Freiheit schenkt, auch heute Zeichen, dann nehmen wir es an. Aber wir sollen nicht solche Dinge fordern. Es gibt viele Führungen auch in unserem Leben, aber das soll kein Beweis jetzt sein, den wir fordern würden, der Gottheit Jesu. Sondern wir haben das Wort, das ist die Grundlage und das genügt. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Das Kreuz war ein Anstoß. Das konnte die Philosophie nicht fassen. Als der Apostel Paulus in Athen auf dem Areopag aufgetreten ist, in diesem Zentrum der griechischen Philosophie, wo viel diskutiert wurde, wo immer die neuesten Lehren vorgestellt wurden, da hat er vieles gesagt. Er hat angeknüpft, um sie abzuholen, an diese Inschrift vom unbekannten Gott und hat gesagt, diesen Gott, den verkündige ich euch, der sich geoffenbart hat. Aber als er dann sagte, eben in seinem Sohn Jesus Christus und dass der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, das war dann zu viel. Das konnten sie nicht fassen. Können wir das fassen, dass Gott so gehandelt hat? Manche sagen, Gott hätte ja einfach so die Menschheit erlösen können mit einem Wort. Aber er hat es eben so getan, durch etwas, was der Welt ein Anstoß ist, ein Fluchholz, für die Juden ein Ärgernis, der größte Skandal. Verflucht ist, wer am Holze hängt, so heißt es im Alten Testament. Und genau diesen Weg hat Gott gewählt. 5. Mose 21, Vers 23, verflucht ist, wer am Holze hängt. Und warum hat der Herr Jesus das gerade getan? Weil er ja den Fluch, den unsere Sünde auf uns bringt, auf sich genommen hat, stellvertretend. Da wird unsere Sünde gerichtet an diesem Kreuz. Deshalb dieses Fluchholz. Denn Jesus war ja unschuldig, wir aber sind schuldig. Er ist stellvertretend für uns diesen Weg gegangen, zwischen zwei Verbrechern sich kreuzigen zu lassen, freiwillig. Er hätte die Macht gehabt, die Häscher, die ihn fangen nehmen wollten, mit einem Hauch seines Mundes zu töten. Ja, sie sind ja auch, wir haben es gestern gehört in der Lesung, erst einmal nach hinten gefallen oder umgefallen. Ja, ich weiß gar nicht die Richtung, aber jedenfalls sie fielen zu Boden, als er sagte, ich bin es. Wenn er sagt, ich bin es, das heißt im Grunde, ich bin der ich bin. Das ist die Offenbarung des allmächtigen Gottes bei Mose gewesen, am Dornbusch. Ich bin der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Genau dasselbe hat der Herr Jesus gesagt bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane. Ich bin's. Und das ist eine Gottesoffenbarung gewesen und sie sind erst einmal umgefallen. Und dann hat er in seiner Freiheit, Souveränität ihnen erlaubt, ihn gefangen zu nehmen. So muss man das einmal sehen. Freiwillig. Um unseretwillen. Sonst hätte er es nicht getan. Und als ja Petrus zum Schwert gegriffen hat, sagte er, soll ich denn den Kelch nicht trinken, den mein Vater mir gegeben hat, wo ja er Blutstropfen geschwitzt hat in diesem Kampf im Garten Gethsemane. Da hat er diesen Weg dann vollends schon angenommen und war bereit, den Willen des Vaters zu tun, nicht seinen eigenen Willen. Er hätte vielleicht auch nicht diesen bitteren Weg gehen wollen nach seiner menschlichen Seite. Er ist ja wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Unser Fleisch würde ja streiten gegen einen solchen Weg, sich kreuzigen zu lassen, qualvoll und ausgepeitscht und verspottet zu werden. Aber aus Gehorsam zum Vater bis zum Tod am Kreuz hat er das auf sich genommen. Uns, die wir daran glauben dürfen, ist das eine Gotteskraft, der einzige Weg zur Erlösung, der einzige Weg zum ewigen Leben. Für die Welt eine Torheit und ein Skandal, aber für alle Gläubigen der einzige Weg zum Heil. Ich möchte jetzt einmal heute, wir sind ja praktisch am Karsamstag, wenn man es jetzt einmal sieht vom geschichtlichen Ablauf zwischen Karfreitag, der Kreuzigung und noch vor der Auferstehung, dass wir noch einmal betrachten miteinander den Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus. Frage an uns und an euch, wann beginnt denn die Passion Jesu Christi? In welchem Lebensabschnitt beim Herrn Jesus? Wann hat denn die Passion begonnen? Jetzt nicht der Prediger. Hat die begonnen, als ihm die Nägel durch die Hände geschlagen wurden? Bin ich gespannt, was ihr sagt. Da kam, aha, ist auch der Meinung. Und das möchte ich uns jetzt darstellen. Das begann schon sehr, sehr früh. Die Leiden Jesu beginnen bereits bei seiner Geburt. Seine Mutter Maria und ihr Mann Josef. Josef ist ja nicht sein Vater, sondern sein Pflegevater. Gott ist sein Vater. Sie finden im überfüllten Ort Bethlehem keinen Raum in einem Haus und deshalb, das wissen wir alle, werden sie in einem Stall untergebracht. Immerhin ein Dach über dem Kopf. Und da kommt nun dieses Kind, unser Erlöser Jesus Christus, zur Welt. Noch nicht einmal in einem Haus, geschweige denn in einem Krankenhaus, wie heute. Ja. Arm und schwach, äußerlich gesehen. Der Erlöser der Welt wird unter ärmlichsten Verhältnissen geboren und in eine Futterkrippe gelegt, bei den Tieren. Wer sind die Ersten, die ihm Huldigung bringen? Sind es die Edlen dieser Welt? Die kommen dann zum Teil vielleicht auch noch, ja. Aber die Ersten, das sind einfache Viehhirten, die auch verachtet waren, die immer so draußen bei den Herden waren. Man wusste nie, was die da treiben und so weiter. Ja, die waren nicht gerade sehr geschätzt. Und die sind die Ersten, die durch die Erscheinung der Engel hingeführt werden zu diesem Stall. Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen später, und zwar in ein Haus, man muss das schon genau lesen. Das kann Wochen oder vielleicht sogar bis zu 2 Jahre nach der Geburt sein. Da es ja heißt, dass Herodes sich erkundigte und alle Knäblein in Bethlehem umbringen ließ, die 2 Jahre und darunter waren. Also es war eine Zeit vergangen zwischen der Geburt und dem Erscheinen der Weisen aus dem Morgenland. Und mit diesem Erscheinen der Weisen aus dem Morgenland kommt das Leiden zu einem allerersten gewaltigen Höhepunkt. Denn als Herodes das hört, wird er erfüllt von Hass, von Neid, auch von Angst, dass er seine Macht verliert an einen anderen König. Wo ist der neugeborene König der Juden, fragen sie ihn. Und er ist ja im Amt, ja, dieser Herodes. Und eine ungeheuer satanische Reaktion hier in dem Herodes. Er lässt alle Knäblein zu Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die da 2-jährig und darunter waren. Matthäus 2, Vers 16. Und Josef und Maria müssen in ein fremdes Land fliehen, nämlich nach Ägypten. Genau dahin, wo Israel ausgezogen ist, wo sie praktisch befreit wurden aus dieser ägyptischen Knechtschaft. In dieses Land müssen sie jetzt flüchten. Und so erfährt der Herr Jesus bereits in frühester Kindheit Armut, Hass, Verfolgung, Bedrohung seines Lebens und die Flucht in ein fremdes Land. Ein Flüchtling ist er gewesen. Und seine Mutter war ja auch immer wieder verrufen worden mit unehelicher Geburt. Bis heute ja ist dieses verbreitet und solche Dinge bei den Gegnern des Herrn. Aber die Leiden gingen weiter. Nach seiner Taufe im Jordan, wir sind jetzt schon 30 Jahre weiter, ungefähr im 30. Lebensjahr stehend, dazwischen wird ja nicht viel berichtet, ganz bewusst wohl nicht. Da wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Gleich nach der Taufe, Matthäus 4. Da kommt die Versuchung des Herrn. Und Satan versucht ja, ihn immer wieder von seinem Wege abzubringen, bis zum Schluss am Kreuz noch, dass er herabsteigen soll. All diese Versuchungen werden herangetragen. Das ist auch Leiden. Wir wissen ja, diese Versuchungen, Steine zu Brot machen, sich vom Tempel stürzen, oder ich will dir alle Macht der Welt geben, wenn du mich anbetest, wenn du deinem Vater absagst. Jesus hat das nicht getan, aber der Antichrist wird das tun. Der wird der satanischen Macht die Ehre geben. Und Satan wird ihn bevollmächtigen mit finsterer Kraft, mit okkulten Kräften. Und die Okkultisierung, die wir heute erleben, in jedem Buchhandlung, zum Teil auch schon in christlichen, gibt es esoterische Bücher, okkulte Bücher. Ich nenne nur Beispiel Enneagramm und anderes. Es gibt zum Beispiel auch in sogenannten christlichen Buchhandlungen. Also diese okkulte Welle, die hat Einfluss genommen bis in evangelikale Kreise hinein sogar schon. Da gibt es auch okkulte Techniken, Visualisierung und wie das alles sich nennt, dass man sich Dinge vorstellt und dann wie durch Zauberkraft bekommt, dass es zwingende Gebete gibt, dass man Gott zu etwas zwingen will durch Meditationstechniken und alle möglichen Dinge. Ich nenne bewusst jetzt Dinge, die uns näher kommen als jetzt dieser grobe Okkultismus. Alles das ist ja heute sehr verbreitet worden. Ja, diese okkulte Macht, Satan, der Antichrist. Aber der Herr Jesus hat dem Teufel widerstanden. Er hat seinem Vater die Treue gehalten. Dann die Angriffe seiner Gegner. Wir haben ja gehört am ersten Abend, die Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht alle, ja, aber die große Mehrheit hat ihn abgelehnt, verfolgt, schließlich töten lassen. Was aber noch schlimmer ist und schmerzlicher, ist, wenn die eigenen Freunde einen fallen lassen, einen verraten, so wie es der Herr auch erleben musste. Judas, uns allen bekannt, sogar mit einem Kuss hat er ihn verraten im Garten Gethsemane. Aber auch ein Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Auch da hat der Herr sicherlich viel gelitten. Bei Petrus übrigens auch schon vorher, als er sagen wollte, gerade nach der Messias-Offenbarung in Caesarea Philippi, Herr, das geschehe dir nur nicht, dass du gekreuzigt wirst, den Leidensweg gehst. Und dann antwortete Herr Jesus ihm, geh weg von mir, Satan. Du redest nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, was fleischlich ist, was von unten kommt. Denn er muss diesen Weg gehen, um uns zu erlösen. Es ist sein Auftrag. Und das hat ihm sicherlich alles inneres Leiden verursacht. Und wie schon erwähnt, am Kreuz auf Golgatha schließlich, da lässt ja nun Satan die Menschen oder einige Menschen, die unter dem Kreuz stehen, sprechen: Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Die letzte und extremste Versuchung unter der Eingebung Satans. Einige weitere Leiden des Herrn noch vor Golgatha. Er wird ja in der Stadt Nazareth abgelehnt, wo er aufgewachsen war. Wir kennen ja den Satz, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das hat unser Herr auch erleben müssen. Die Führer, die religiösen Führer reagieren überwiegend mit Ablehnung und Hass und Neid. Manche unterstellten ihm sogar, durch den Herrscher der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja, wenn also er Besessene geheilt hat, dann würde er das durch satanische Kraft tun, wurde ihm, dem Sohn Gottes, unterstellt. Nicht? Ist also ungeheuerlich gewesen. Der Herr Jesus hat das ganz klar widerlegt. Satan kann sich nicht selber austreiben. Das Reich kann nicht mit sich selber uneins sein. Leiden gibt es auch in Form von Mitleiden. Der Herr Jesus hat Mitleid empfunden mit den Menschen, die zu ihm gekommen sind, und hat gesagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, als er die Menschen seiner Zeit gesehen hat. Ich frage mich oft, wenn er unsere heutigen Menschen in den Städten sehen würde, fühle, die da rumlaufen mit ja, leerem Blick, mit zerlumpter Kleidung, mit verstümmelten Haaren, mit gepiersten Körperteilen. Dieses Piercing, wenn man sich solche Metallteile anbringt, ist ein Zeichen der Versklavung. Ja, man bindet sich an eine Macht. Und es ist sicherlich nicht die Macht Gottes, sondern andere Mächte, an die sich hier viele Jugendliche binden. Da würde der Herr Jesus sicherlich auch sagen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Frage stellt sich, wo sind denn die Hirten, die diese Menschen einladen, zum Herrn zu kommen, herauszukommen aus ihren okkulten Bindungen? Das Problem fängt ja schon an den theologischen Fakultäten an, wo die Studenten mit Bibelkritik verführt werden. Oft sehr versteckt und oft sehr sanft, manchmal auch sehr radikal und extrem, aber ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch bekanntlich schon bis in den evangelikalen Bereich hineingegangen inzwischen. Wo sind dann noch die Hirten, die einen klaren bibeltreuen Standpunkt haben und nicht nur Bibeltreue im Mund führen, sondern das auch wirklich so vertreten und praktizieren? Mitleid mit den Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Dann hat der Herr Jesus seinen Jüngern den gleichen Hass und die gleiche Verfolgung prophezeit, die er selber erdulden musste, erleiden musste. Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mich gehasst, dann werden sie euch auch hassen. Das hat sich ja in der Geschichte der Gemeinde Jesu ja, in erschütternder Weise erfüllt. Es gibt ja viele Christenverfolgungen bis heute, und heute haben wir ja die meisten Märtyrer, nicht in den ersten Jahrhunderten. heute in vielen Ländern, in kommunistischen Ländern, auch noch bis heute in islamischen Ländern, auch in buddhistischen und hinduistischen Staaten. Ist vielleicht nicht ganz so blutig wie in den islamischen, aber es ist auch so gut wie nicht erlaubt zu missionieren, Menschen zu Jesus einzuladen. Leiden hat es auch bedeutet für den Herrn, dass er erleben musste, wie sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllt hat, über die Verstockung der Menschen. Hören werdet ihr und nicht verstehen. Mit offenen Augen haben sie doch nicht verstanden. Er hat Gleichnisse gesprochen und viele haben das nicht verstanden. Und er hat es auch seinen Jüngern erklären müssen. Leiden auch, indem Johannes der Täufer, der dem Herrn Jesus praktisch vorangegangen ist, als der Wegbereiter, der Elias, der wieder gekommen ist, dass er enthauptet wurde. Ja, ich denke, da hatte Herr Jesus auch, war er auch sehr traurig und erschüttert über dieses Ende, dieses irdische Ende des Johannes, des Täufers. Auch leiden, wenn er gesehen hat, was für eine Gruppe er praktisch um sich geschart hatte, diese 12 Jünger, diese 12 Apostel des engsten Kreises. Es waren Menschen, ich denke, nicht viel anders als wir, mit allen Stärken und Schwächen, die Menschen an sich haben. Es ist jetzt ein interessantes neues Buch erschienen von John MacArthur, ich habe es noch nicht gelesen, aber es wird empfohlen, wo die Apostel, die engsten 12, charakterisiert werden mit ihren menschlichen Stärken und Schwächen. Das kann sehr ermutigend sein, wenn wir sehen, das waren auch Menschen, aber mit ihnen hat der Herr Jesus Geschichte gemacht, Heilsgeschichte. Sie hat er gebraucht, um die Gemeinde zu bauen. Ja. Und wenn es heißt, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, dann ist damit kein Petrusamt gemeint, das in alle Zeit übertragbar wäre, durch Handauflegung und Ähnliches, sondern Petrus praktisch war der Säulenapostel zusammen mit Jakobus und Johannes, die praktisch die Grundlegung der Gemeinde dann gebildet haben von Pfingsten her durch ihre Predigt, durch ihre Mission. Aber es ist nie die Rede, dass da Nachfolger etwa in Form eines Papstamtes eingesetzt werden sollten. Das ist eine spätere kirchengeschichtliche Erfindung. Der Fels in der ersten Generation, indem er auch bekannt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war das Felsenbekenntnis. Und das hat er weiter verbreitet. Aber gerade diese Jünger, auch ein Petrus, haben menschlich allzu Menschliches an sich gehabt. Wir wissen ja, der Petrus, das war vielleicht einer, wie auch manche unter uns, ein feuriger Typ, der sehr schnell zu begeistern, aber auch sehr schnell im Zorn sich hinreißen ließ, als er das Schwert zog bei der Gefangennahme und sofort das Ohr da abhieb von dem Diener des hohen Priesters Malchus. Der Herr Jesus hat ihm ja sagen müssen, steckt das Schwert in der Scheide, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Und hat dieses Ohr praktisch wieder geheilt. Ja? Sogar seinem Widersacher, der ihn gefangen nahm, diesem Knecht des hohen Priesters, hat er noch eine Liebestat erwiesen. Das ist unser Heiland. Im Unterschied zu seinen Jüngern. Ja? Kein Jünger hat diese Größe, diese Göttlichkeit und diese Reinheit besessen. Und trotzdem hat der Herr Jesus sie gebraucht, indem sie auch immer wieder Buße getan haben. Der Herr Petrus ist ja auch umgekehrt, indem er, ja, nachdem er den Auferstandenen gesehen hat. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Da in unserem Zimmer, wo wir gerade sind, wir haben heute Morgen eine Auslegung über dieses Bild gemacht, wo der Herr Jesus am See steht, Genezareth, und die Jünger auf ihn zurudern und erkennen, es ist der Herr. Ich dachte, das legen wir aus. Die Kinder konnten dann gerade so schön sehen, dieses Bild. Und dann haben wir diese Stelle heute Morgen gelesen in unserer Andacht. Und da hat nun der Herr den Petrus wieder eingesetzt in diesen gewaltigen Dienst, der sich bis heute auswirkt in der Gemeinde des Herrn. Und wir alle sind hoffentlich Nachfolger der Apostel. Es gibt kein Apostelamt heute mehr. Das ist mit der ersten Generation ausgestorben. Aber dieser Dienstauftrag geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, der geht weiter bis ans Ende, bis der Herr wiederkommt. Bei den Jüngern gab es allerdings Rangstreit. Wer darf zu deiner Rechten sitzen? Ganz typisches menschliches Denken. Wie hat der Herr da getrauert, dass seine Jünger solches Denken haben? Aber er wusste um sie, sie sind Menschen. Ja. Er war ja wahrer Mensch und wahrer Gott zu seiner irdischen Zeit. Er ist ja wahrer Gott in Ewigkeit, aber die Jünger, sie sind eben menschlich, genau wie wir. Mutlosigkeit gab es bei den Jüngern, Halbherzigkeit, bis hin zum Verrat des Judas. Leiden auch schließlich, ich komme jetzt gleich noch zur Passion im engeren Sinne, in dem der Herr Jesus sein eigenes Leiden voraussagen musste, seinen Tod, das Auftreten falscher Christusse und falscher Propheten und vieles andere. Er hat es ihnen gesagt, er musste sie warnen, er musste uns warnen. Ich habe ja auch bei der Einweihung über die Zeichen der Zeit, über falsche Christusse, falsche Propheten hier etwas gesagt, vielleicht erinnert sich noch mancher. Das hat dem Herrn Jesus sicherlich auch wehgetan, dass er sagen musste, es werden viele kommen und viele verführen, es werden viele verführt werden. Und wenn er heute sieht, wie viele Sekten es gibt, es wurden jetzt ja letzte Woche sogar die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt, die ganz deutlich unbiblische Lehren vertreten. Aber da nimmt ja der Staat keine Rücksicht, da geht es nur um politische Dinge, nicht um Wahrheit oder Lüge und solche Dinge. Wenn der Herr Jesus sehen würde, was alles heute anerkannt wird und verbreitet wird an Irrlehren, das ist auch ein Leiden, da haben wir auch einen Auftrag noch zu warnen. Und nun kommen wir zur eigentlichen Passion. Der Herr Jesus kommt immer näher nun Jerusalem, dem Zentrum der religiösen Welt, früher und auch heute. Jerusalem, nicht nur Rom, sondern Jerusalem ist das eigentliche Zentrum, auch in der Endzeit. Aber je näher er kommt Jerusalem, umso mehr steigern sich seine Leiden. Sie steigern sich. Nicht auf einem Schlachtross, wie die Imperatoren jener Tage, reitet er nach Jerusalem ein, sondern auf einer Eselin. Es ist, glaube ich, ein weiblicher Esel gewesen. Das hat vielleicht auch was zu bedeuten. Also noch nicht mal ein männliches Pferd, sondern eine weibliche Eselin. Mit einem Füllen war es vielleicht auch das Füllen. Also beide zusammen gibt es verschiedene Deutungen. Jedenfalls ein Esel, das waren nicht diese siegesgewohnten Tiere, sondern eher ein bisschen verachtet. Das ist ja bei uns sogar ein Schimpfwort. Ja, wenn man jemand mit Esel anredet, das sollen und dürfen wir nicht tun, nach Matthäus 5. Aber gerade ein solches Tier hat er sich erwählt. Der Esel symbolisiert eben auch die Demut des Herrn, die Sanftmut, die Leidensbereitschaft und Verletzbarkeit. Nicht die Gewalt und Grausamkeit der damaligen Imperatoren, sondern eben die Sanftmut und Demut. Und als der Herr Jesus den Tempel betritt, leidet er darunter, dass die Händler daraus eine Räuberhöhle des Mammons gemacht hatten. Wo es also Geschäfte gab, sicherlich für die Opfer, ja, aber es wurde ein riesiges Geschäft gemacht. Es war nichts mehr von Ehrfurcht, von Heiligkeit zu spüren. Eine schlimme Sache. Dann der verdorrte Feigenbaum. Das ist alles im Vorfeld der Passion beschrieben, wenn wir das mal genau lesen. Der verdorrte Feigenbaum, der symbolisiert das Leiden des Herrn über sein Volk, zunächst mal über Israel, das Volk, das keine Frucht bringt und gerichtsreif ist, aber sicherlich auch alle anderen, die praktisch keine Frucht bringen. Dann kommen ja die heftigen Auseinandersetzungen mit den hohen Priestern, den Ältesten, den Schriftgelehrten, Pharisäern, auch Sadduzäern, auch Herodianern, den ganzen damaligen Gruppen, die Einfluss hatten. Er hat sich mit allen auseinandergesetzt. Sie haben ihn nicht lange diskutieren lassen, es ging ja nur eine knappe Woche. Aber da hat er ihnen alles gesagt, was Gott den Menschen damals zu sagen hatte und auch uns heute sagt. Die ganze Heuchelei, die ganzen Irrlehren wurden aufgedeckt. Wir haben es am ersten Abend versucht, kurz auszulegen. Und diese ganzen Auseinandersetzungen gipfeln in dem Klageschrei des Heilandes: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Es ist ganz furchtbar. Und dann bleibt dem Herrn nur noch die Ankündigung des Gerichts. Gleich danach sagt er in Matthäus 23, siehe, euer Haus soll Wüste gelassen werden, soll zur Wüste werden, der Tempel nämlich. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gott zieht sich nun zurück. Der Sohn Gottes zieht sich zurück von der Führungsschicht seiner Zeit, spricht anschließend nur noch zu den Jüngern in der Endzeitrede, Matthäus 24, folgende, bis er dann schließlich gefangen genommen, verurteilt und gekreuzigt wird. Und das Passionsgeschehen im engeren Sinne beginnt mit dem Tötungsbeschluss. Von wem? Von den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Die religiöse, die kirchliche Führungsschicht der damaligen Zeit. Es waren noch nicht einmal die politischen, es waren die Hohepriester und Schriftgelehrten. Die kirchliche Führungsschicht. Und das heißt ja auch bezüglich der Endzeit, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Es beginnt nicht bei der UNO oder irgendwo, sondern es beginnt in den Kirchen, in den Gemeinden, bei den Evangelikalen und all überall, wo Christen abgefallen sind vom rettenden Glauben. Übrigens, es heißt immer wieder, dass es die Abgefallenen sind. Das heißt, die waren mal dabei, die waren mal wirklich gläubig und da kommt am Ende der Abfall. Das ist ja das Schreckliche. Es sind keine Ungläubigen, sondern es sind gerade diejenigen, die abfallen, die es wirklich mal ernst gemeint haben und wo es wie eine Verblendung über diese Kreise kommt, dass sie nicht mehr erkennen, was wirklich Gottes Wort sagen möchte. Und dass wir nicht jeden Firlefanz und jede Spaßgesellschaft und jedes Unterhaltungsevangelium mitmachen können. Das erkennen sie nicht mehr, sondern sie machen mit, so sehr mit der Welt, dass Welt und Gemeinde nicht mehr zu unterscheiden sind am Schluss und dass die Gemeinde von der Welt aufgefressen wird. Ich möchte jetzt nicht noch konkreter werden. Es gibt viele Modelle, die regelrechte neue Evangelien sind für viele Gemeinden, wo man dann die Welt so sehr in die Gemeinde holt, dass es am Schluss keine Unterschiede mehr gibt. Wenn die Zeit reicht, möchte ich am Schluss noch etwas von Tozer lesen über das alte und das neue Kreuz. Wir sollen mal sehen, wie weit wir mit der Zeit heute wieder durchkommen. Aber das Passionsgeschehen im engeren Sinne beginnt also mit dem Tötungsbeschluss der religiösen Führungsschicht. Aber auch mit der Salbung Jesu, er wird gesalbt. Ja, von wem? Von einer Frau, die für unwürdig gehalten wird dazu, aber die umgekehrt ist, die Buße getan hat. Einfache Menschen, nicht für die Weltweisen, sondern für die Törichten, auch hier wieder festzustellen. Und die Passion beginnt dann eben auch mit dem Verrat des Judas Iskariot. Welches Leiden muss es für den Herrn bedeutet haben, von einem Jünger aus seinem engsten Kreis verraten zu werden? Aus dem engsten Kreis. Und vielleicht habt ihr es auch erlebt, wenn Freunde, auch christliche Freunde, plötzlich im anderen Lager sind und uns verleumden und ausliefern. Das ist etwas, was sehr weh tut. Ich will jetzt nicht wieder zu persönlich reden, aber ihr wisst vielleicht, dass mir es auch so geht zurzeit. Menschen, mit denen man vielleicht noch vor wenigen Jahren zusammen gebetet hat und die plötzlich einen ganz anderen Weg gehen und immer mehr sich dem Weltgeist geöffnet haben. Wir mögen auch aufpassen, denn wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir wollen nicht über andere urteilen. Aber schmerzlich ist es, wenn wir mit anschauen müssen, wie immer wieder Einzelne oder auch viele umfallen. Aber es ist ja vorausgesagt, es werden viele verführt werden am Ende. Und dieser Judas fand ja keinen Raum mehr zur Buße. Für den war es zu spät. Er hat sich dann selber gerichtet und das Leben genommen. Simon Petrus hat noch Raum zur Buße gefunden nach der Verleugnung. Die dreimalige Frage, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, hat er geantwortet. Und der Herr Jesus hat auch vorausgesagt, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Er wusste, dass er ganz einsam in den Tod gehen müsste. Es war ihm vorher schon geoffenbart worden von seinem Vater und als der Sohn wusste er das. Und dann das Zerbrechen des Leibes und das Vergießen des Blutes Jesu, das wird beim Passamahl am Vorabend der Kreuzigung vergegenwärtigt. Die Einsetzung des Abendmahls, da wird eben das Leiden auch nochmal schon vergegenwärtigt. Und in der Nacht im Garten Gethsemane durchleidet der Heiland vor seinem leiblichen Tod bereits die seelischen Todesqualen. Da ist der seelische Kampf, der geistige Kampf schon. In Gethsemane. Der leibliche ist dann auf Golgatha, aber der seelisch-geistige Todeskampf ist schon in Gethsemane, möchte ich einmal behaupten. Ja, da ist das Ring und da kommt das Ja dazu. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Und danach hat er sich einfach hindurchführen lassen, so ja, durch alle Schmerzen. Und dann, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist nicht schlimm, wenn ich es wiederhole, dass wir es uns vergegenwärtigen. Die Verlogenheit seines Verräters Judas, der ihn mit einem Kuss begrüßt. Welche Heuchelei. Und ebenso die unüberlegte Reaktion des Petrus, der meint, mit Waffengewalt das aufhalten zu können, was der Herr für uns tun muss. Petrus hat es nicht verstanden gehabt. Die Jünger hatten es immer noch nicht verstanden gehabt. Ja, es ist doch erschütternd. Sie waren so in seinem engsten Kreis und hatten es trotzdem nicht verstanden. Immer wieder musste er es ihnen erklären und nach der Auferstehung, dann hat er ihnen selber die Schrift ausgelegt. So heißt es dann später auch. Und dann kam die eigentliche Passion, falsche Zeugen, wie schrecklich, falsche Zeugen. Sie konnten nichts Schlimmes an ihm finden und dann haben sie falsche Zeugen aufgetrieben. Habt ihr auch schon erlebt? Sicher, wir fehlen alle mannigfach mit unseren Worten. Aber wenn wir wirklich einmal nichts gegen jemand gesagt hatten, dann kam schon vor, das wurde dann uns in den Mund gelegt. Wir hätten das über jemand behauptet und wir haben es wirklich nicht gesagt gehabt. Das ist also so grausam und gemein, was es alles gibt zwischen Menschen. Und so haben sie es auch beim Herrn Jesus gemacht. Sie haben seine Worte ihm im Munde rumgedreht. Er wollte den Tempel abreißen. Dabei hat er den Tempel seines Leibes gemeint. Ganz bewusst falsch verstanden und verdreht und politisch umgedeutet und so weiter. Das Einzige, was sie ihm vielleicht wirklich vorwerfen konnten, weil sie es nicht verstehen wollten oder konnten, dass er sich als Sohn Gottes bezeichnet hat. Wobei er da auch zurückhaltend war, er hat immer von Menschensohn geredet, aber durch seine Taten, durch seine Worte und vor allem durch die Auferstehung dann hat er sich ja ausgewiesen als der wirkliche Sohn Gottes. Er hat es ja bestätigt. Es gibt noch viele weitere Beweise dafür. Das nur einmal dazu. Ich werde morgen, so der Herr will und wir leben, noch über die Auferstehung etliches sagen, was das für uns bedeutet. Aber falsche Zeugen, dann Spott und Hass, Geiselhiebe und Verachtung. Und eben der Verbrecher, der ihm vorgezogen wird, der Barabbas. Das ist auch grausam. Der Unschuldige wird verurteilt, der Verbrecher wird freigelassen. Pilatus versucht ja, wir haben es gestern gehört, Jesus freizulassen. Er spielt eine sehr schwer zu definierbare Rolle, der Pilatus. Seine Frau hatte ja schlimme Träume im Vorfeld, hat ihr Gott geschickt. Er soll nichts zu tun haben mit diesem Gerechten. Aber er wurde so gedrängt von dem aufgehetzten jüdischen Mob, der damals vor dem Prätorium stand, dass er nicht anders tun konnte. Es ist jetzt müßig zu spekulieren, wer größere Schuld hat. Der Jesus sagt, größere Schuld haben die mich ausgeliefert haben. Nicht? Das steht ja in der Schrift. Aber Pilatus hat dann schließlich doch das Todesurteil gesprochen. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gestern wurde hier die Johannespassion aufgeführt, habe ich gehört. Und da ist es ja von Bach in einer meisterhaften Weise vertont worden, in einem ganz schrägen Akkord, dieser Ruf kreuzige ihn, auch bei der Matthäus-Passion. Ja, also da war er seiner Musik weit voraus, seiner Zeit, hat also eine totale Dissonanz hineinkomponiert in die Musik, um zu zeigen, wie satanisch gesteuert dieser Ruf war. Und ich möchte auch jetzt nochmal sagen, es waren nicht die Juden, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Es waren einige Juden der damaligen Zeit, viele der Führungsschicht. Aber wir können genauso pauschal sagen, die Deutschen oder sonst etwas, ja, seien wir mit solchen Pauschalaussagen vorsichtig. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, es gibt auch heute viele gläubige Juden, messianische Juden. Wir wollen das Volk Israel weder in seiner Gesamtheit in den Himmel loben, noch in seiner Gesamtheit verteufeln. Gott hat mit Israel noch etwas vor, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber auch Juden brauchen Jesus. Es gibt da keinen gesonderten Heilsweg. Ich möchte es einmal so in den Raum stellen. Es gibt ja manchmal die Lehre von zwei unterschiedlichen Heilswegen. Der Apostel Paulus schreibt ganz klar in Römer 1, das Evangelium muss beiden verkündigt werden, den Juden und den Griechen. Ja, sie alle brauchen den Herrn Jesus Christus. Das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich. Nun aber die Kreuzigung. Die Kreuzigung selber galt und gilt als die grausamste Todesart. Im Lexikon zur Bibel von Rienecker wird unter dem Stichwort Kreuz folgendermaßen sie beschrieben. Ich möchte es jetzt nicht so ausführlich machen, aber es wird einfach uns mal klar machen. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot und der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen vollzog sich der Todeskampf, in dessen Verlauf es zu Flüssigkeitsansammlungen in Brust- und Bauchhöhle kam. Soweit die äußeren Leiden, die schon schlimm genug sind. Aber das innere Leiden, dass der Herr Jesus in diesem Moment die Last, die Sünde der ganzen Welt auf sich nahm, das ist unermesslich. Und nur so ist der Ruf zu verstehen am Kreuz. Es gibt ja die 7 Worte des Erlösers am Kreuz. Am erschütterndsten, finde ich, ist der Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für manchen ist das ja rätselhaft. Wir verstehen es ja so, dass er das stellvertretend spricht für die Menschheit, deren Schuld auf ihn gelegt wird. In diesem Moment erleidet er die Gottesferne, die Gottestrennung, die unsere Sünde mit sich bringt. Versteht ihr? Durch unsere Sünden sind wir geschieden von Gott. Und indem er als das unschuldige Lamm Gottes die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt, ruft er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment geschieht genau das. Die Scheidung zwischen Gott und Mensch wird am Kreuz Realität. Und gleichzeitig aber auch die Erlösung. Und die wird dann in der Auferstehung in Kraft gesetzt. Wo die Kreuz und Auferstehung gehören, untrennbar zusammen. Am Kreuz wird die Schuld gesühnt und in der Auferstehung das neue Leben geschenkt. Und so komme ich jetzt zu einer Zusammenfassung in 3 Punkten, welche Auswirkungen das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus für uns hat. Es ist erstens die Versöhnung mit Gott, dem Vater. Es ist zweitens die Sühne für die Sünde. Und es ist drittens die Befreiung von der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes. Das möchte ich jetzt noch ausführen kurz. Die Versöhnung mit Gott, dem Vater, die ist deshalb notwendig, weil durch unsere Sünden ein Abgrund, ein Graben, eine Kluft entstanden ist zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Sünder, die wir ja alle sind von Natur aus. Es gibt so ein schönes Bild in einer Missionsschau in Liebenzell, ich weiß nicht, ob es da noch hängt, wo aus der Missionssituation dargestellt wird, dieser Graben, wo dann auf der einen Seite der Sünder ist mit seiner Schuld, auf der anderen Seite das himmlische Jerusalem. Und da gibt es nur eine Brücke hinüber. Und da ist so schön dargestellt, das ist so ein Missionsbild für Völker, die nicht lesen können, hat man es denn auf Bildern erklärt, ich glaube in China war das, wie dann das Kreuz über diese Brücke, über diese Kluft, diesen Abgrund gelegt ist und wie dieses Kreuz eine Brücke bildet, über die nun der Sünder in das himmlische Jerusalem gelangen kann. Das Kreuz ist die Brücke zur Herrlichkeit. Vom Kreuz zur Herrlichkeit. Ja, das ist der einzige Weg, über das Kreuz zum Herrn zu kommen, zum ewigen Vater. Versöhnung mit Gott, dem Vater. So lesen wir in Römer 5, Vers 10, wenn wir nun versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Sein Leben, Kreuz und Auferstehung. Versöhnung. Das Zweite, das hängt ja eng damit zusammen, ist die Sühne für die Sünde. Für die Sünde muss Genugtuung geleistet werden. Gott kann nicht einfach sagen, naja, Sünde und weg und so, sondern es gibt keine Sühnung ohne Blutvergießen. Im Hebräerbrief wird das immer wieder ausgeführt. Die Sünde muss gesühnt werden, sie muss abgewaschen werden, sie muss weggenommen werden. Man hat früher den Sündenbock, das war ein wirklicher Bock in Israel, in die Wüste geschickt. Man hat die Hände aufgelegt für die Sünde des Volks, der hohe Priester, und dann hat man ihn in die Wüste getrieben, dass er die Sünde hinaustragen sollte. Das sollte eine Vorschattung sein auf den erwarteten Erlöser, auf den Messias. Aber nicht das Blut von Böcken und Tieren kann die Sünde wegnehmen, sondern allein der Herr Jesus Christus. Und deshalb war es eine Vorschattung, das heißt eine Vorankündigung, eine Vorbereitung oder ein Vorhinweis, wie man es jetzt erklären will, auf den, der kommen soll und der inzwischen gekommen ist, unser Herr Jesus Christus. Der Sündenbock, wir kennen den Begriff heute noch, ja, wenn jemand für irgendwas beschuldigt wird, die Schuld wird auf ihn gelegt. Das hat eine wirkliche Bedeutung, die Sühne ausdrücken soll. Und allein der Herr Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht. Das vollkommen ausreichende und vollgültige, einzigartige Opfer, das uns reinigt und erneuert. Er konnte uns erlösen, weil er Gott ist, der Herr Jesus. Gott in seiner Macht, da hat er die Kraft und Macht, uns zu erlösen. Aber er konnte uns auch erlösen, weil er Mensch wurde, indem er mitleiden konnte mit unserer Schwachheit. So ausgedrückt in Hebräerbrief, er wurde versucht wie wir, blieb aber ohne Sünde, Hebräer 4, Vers 15. Also er wurde Mensch wie wir, versucht, angefochten, von Teufel immer wieder geprüft sozusagen, aber er ist nicht abgefallen. Im Unterschied zu uns schwachen Menschen, die wir immer wieder auch gefallen sind und die Vergebung brauchen. Er hat keine Vergebung gebraucht, weil er sündlos blieb, das reine Lamm Gottes. Und so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, also des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Sühnung für die Sünde. Und das dritte ist Befreiung von der Macht des Teufels, der Sünde und des Todes. Befreiung. Also Versöhnung, Sühne und nun die Befreiung. Am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus Christus für uns den Sieg über Satan errungen. Wie hat der Satan getobt, als der Herr Jesus bis ans Kreuz den Tod ging und dann auferstanden ist? Er hat ja noch versucht, steige ab vom Kreuz. Ja, du hast ja die Macht. Geh nicht diesen Leidensweg. Das wollte der Satan. Er hätte damit nichts Gutes getan für den Herrn Jesus oder für uns. Vor allem auch nicht für uns. Sondern der Herr Jesus hat Satan widerstanden. Und dort hat er den Sieg errungen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Das ist bereits im ersten Buch Mose ganz am Anfang dargestellt. Schon beim Sündenfall. Er wird dir den Kopf zertreten, dieser Nachkomme, der kommen wird. Schon bei Adam und Eva. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Tod ist ja der Lohn der Sünde oder der Sold der Sünde. Es gibt ja, denke ich, von der Schrift her die Auslegung, dass der Tod ja nicht in die Welt gekommen wäre, wenn nicht das erste Elternpaar gesündigt hätte. Ich denke, sie hätten Unsterblichkeit gehabt, aber dadurch wurden sie vergänglich, kam Krankheit, Leid und Tod in die Welt. Durch dieses Übertreten der klaren Ordnung Gottes. Ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten, nur von dem Baum mitten im Garten dürft ihr nicht essen. Und was für eine Frucht war das, die Menschen gegessen haben, beide dann schließlich? Ja, es war kein Apfel, wie immer wieder so volkstümlich behauptet, die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Auf Griechisch die Frucht der Gnosis. Vielleicht wird es hier deutlicher für die Fachleute. Gnosis ist die übersinnliche Erkenntnis. Der Mensch, der in die esoterisch-okkulten Bereiche eindringen will, der dämonischen Welt, und der damit sein will wie Gott, der in die letzten Geheimnisse eindringen will, ob es jetzt die Rosenkreuzer sind oder die Kabbalisten oder die New Ager oder irgendwelche Astrologen oder Wahrsager oder Hellseher, das ist alles diese höhere Erkenntnis. Wahrsagerei, Hellseherei, Astrologie, Zeichendeuterei, auch Selbsterhöhung durch philosophische Systeme, 1. Korinther 1, ja, diese Weisheit der Welt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht forschen sollten, ja, auch Lehren untersuchen und so weiter. Aber da, wo der Mensch eigenmächtig in diese übersinnliche Erkenntnis eindringen will, auch Plato hat es ja versucht als einer der Philosophen, mit diesen Ideen. Er hat zwar alles gedanklich so durchdacht, aber da sind auch Einflüsse aus dem Okkultismus bei manchen Systemen schon da. Überall da ist die Sünde am Werke, die Selbsterhöhung des Menschen, der Sündenfall, der sich immer, immer wieder wiederholt. Es ist ja nicht nur das erste Elternpaar gefallen, das setzt sich ja fort durch die ganze Menschheit hindurch. Man spricht ja auch von Erbsünde, wie immer man sich das jetzt vorstellt. Aber das hängt damit zusammen, dass wir alle Nachkommen dieser ersten gefallenen Menschen sind. Aber der Herr Jesus, Gott sei Dank, er hat Befreiung gebracht von der Macht Satans, der Sünde und des Todes. Das heißt nun, dass wir immer noch zwar in dieser gefallenen Schöpfung leben und angefochten werden können, aber wir müssen keine Sklaven Satans, der Sünde und des Todes mehr sein. Wir haben ewiges Leben geschenkt bekommen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir seine Auferstehung in Anspruch nehmen, dann dürfen auch wir ewig leben. Er ist gestorben für uns, hat uns befreit von dieser Macht und hat uns ewiges Leben erworben. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Und in 1. Korinther 15 heißt es, wir wollen es auch morgen noch hören, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser wunderbare Sieg auf Golgatha. Nun habe ich euch versprochen, dass ich noch als Anhang sozusagen etwas vorlesen möchte, weil es auch sehr aktuell ist, über das Kreuz. Und zwar, vielleicht kennt es mancher von A. Tozer, Dr. Tozer, das alte und das neue Kreuz. Wenn es alle kennen, muss ich nicht vortragen. Es ist auch als Traktat erhältlich. Ich finde es so wichtig, dass wir es auch abschließend einmal hören sollten. Denn das ist heute auch unser Problem in vielen Gemeinden, dass sich ein neues Kreuz eingeschlichen hat. Ein neues Kreuz, das nun alles viel leichter nimmt als das alte Kreuz. Ich zitiere einfach einmal und gebe noch ein paar Bemerkungen dazu. Tozer, er ist ja ein begnadeter, geradezu prophetischer Denker gewesen im guten Sinne. Er hat geschrieben schon vor ungefähr 50 Jahren, nicht erst heute, gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Zwar ähnelt es dem alten Kreuz, nur mit dem Unterschied, dass diese Ähnlichkeit eine imitierte, eine nachgeahmte ist und dass sie sich dennoch wesentlich von dem alten Kreuz unterscheidet. Von diesem neuen Kreuz ist eine neue Philosophie auf das Christenleben übergesprungen. Und diese neue Philosophie brachte eine neue evangelistische Methode mit sich, eine neue Art der Versammlung und des Predigens. Diese neue Verkündigung gebraucht dieselbe Sprache wie die alte, aber ihr Inhalt ist nicht derselbe und der Schwerpunkt ist verschoben worden. Heute wird man sagen, auch die Sprache ist anders geworden. Ja, weithin. Sehr psychologisch, sehr salopp, sehr unterhaltungs- und fernsehmäßig. Aber das war noch vor 50 Jahren hier geschrieben. Was sagt Tozer weiter? Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Durch dieses Kreuz, durch dieses alte Kreuz, wie es in der Bibel steht, verwirklichte sich der Richterspruch, der über dem auf dem Berge Sinai gegebenen Gesetz lag. Das neue Kreuz dagegen steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen, nur dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Betonung aber liegt immer noch auf Vergnügen. obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen Standard erreicht hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich bin ja jetzt nicht ein Gegner christlicher Lieder, ich schreibe auch selber welche, wisst ihr vielleicht. Aber es geht um diese Haltung, nicht die Kreuzesnachfolge, die Selbstverleugnung, sondern man geht von einem Event, sagt man heute, von einem Spektakel, von einem Anlass zum anderen, von einem christlichen Rockkonzert zum nächsten, um high zu sein. Ich rede jetzt mal diese neudeutsche oder neuenglische Sprache, wobei ich die gar nicht mag. Aber das ist auch schon ein Kennzeichen des Neuen Kreuzes, dieses Denglisch oder Engleutsch oder wie man es nennt. Ein extremes Beispiel, vielleicht darf ich es unter uns mal so offen sagen, war ja bei Christiwell vor 2 oder 3 Jahren. Da gab es ja ungeheuerliche Dinge, Party bis zum Abwinken und eine Jesus-Lachparade. Und also ich kann es jetzt gar nicht alles in den Mund nehmen. Also Vergnügen, Unterhaltung, Show, Abtanzen, alle diese Dinge. Das ist das neue Kreuz. Aber Tozer vor 50 Jahren, der hat noch nicht gewusst, was alles kommt, aber einiges vorausgeahnt. Er schreibt dann weiter, das neue Kreuz bringt eine neue und völlig unterschiedliche Evangelisationsmethode mit sich. Der Evangelist verlangt keine Absage an das alte Leben, bevor ein neues empfangen werden kann. Er predigt nicht die Kontraste, sondern die Ähnlichkeiten. Einschub wieder von mir. Was geschieht denn heute bei solchen Systemen, soll ich jetzt sagen, wie Willowkrieg und Saddleback? Sicherlich, man hat gute Motive und Ziele. Man will Leute gewinnen für Jesus. Aber was macht man? Man macht Befragungen. Was hören die Leute für Musik gerne? Was machen sie gerne in der Welt? Und versucht das zu imitieren, um sie in die Gemeinden zu holen. Ist das der richtige Weg? Man merkt gar nicht, und ich möchte es diesen lieben Christen gerne sagen, die meinen, sie tun damit was Gutes, man merkt aber gar nicht, dass man damit die Welt in die Gemeinde holt und damit die Gemeinde sich schleichend in die Welt umwandelt. Die Form verändert auch den Inhalt. Es stimmt eben nicht, wenn manche Evangelisten behaupten, die Inhalte bleiben die gleichen, nur die Form ist anders. Meine These lautet, die Form verändert den Inhalt. Das sollten wir allen zurufen, die damit schwimmen. Wenn du moderne, weltförmige, laute Formen oder was auch immer machst, dann entsteht der Eindruck, Christsein, das heißt Disco. Christsein, das heißt Tanz. Christsein, das ist genau das Vergnügen dieser Welt. Ist das so? In der Bibel finde ich darüber nichts. Da könnte man jetzt länger diskutieren. Es ist noch ein Exemplar da, dieses interessanten Buches, wenn die Show das Wort erschlägt. Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Buch, was diese Dinge sehr ausführlich analysiert hat. Ich habe hier auch ein Buch, da sind noch einige Exemplare da, von Wilfried Block. Gott ist nicht pragmatisch. Gott ist eben nicht pragmatisch. Das heißt, nicht der Zweck darf die Mittel heiligen. Man sagt, es ist ein guter Zweck und jedes Mittel ist dann recht, um das Ziel zu erreichen. Das ist der große Trugschluss. Untertitel, wie Zweckmäßigkeitsdenken die Gemeinden zerstört. Nochmals, die Form verändert den Inhalt. Wenn ich weltliche Formen einsetze oder, sage ich mal, gewisse Grenzen hier überschreite auch, dann wird der Inhalt immer mehr verwässert und bis zur Unkenntlichkeit dieses neue Kreuz, das kein biblisches Kreuz mehr ist, eingeführt. Aber ich möchte noch weiter von Tozer zitieren. Tozer sagt also, das neue Kreuz predigt nicht die Kontraste, sondern die Ähnlichkeiten zur Welt. Keine Kontrastgesellschaft. Gemeinde Jesus sollte ja eine Kontrastgesellschaft sein, mit Gegensatz, Unterschied zur Welt. Natürlich anknüpfen, abholen, aber nicht so weit, das hat auch der Apostel Paulus nicht gemacht, dass die Evangelisationsbotschaft zu einer weltangepassten, der griechischen Philosophie entsprechenden Botschaft wurde oder ähnlichem auf dem Areopag in Athen, in Apostelgeschichte 17. Er hat angeknüpft an den unbekannten Gott, hat aber dann sofort das Skandalon des Kreuzes gebracht. Und da schieden sich dann die Geister. Ja, die einen sind nachgefolgt dem Herrn, die anderen haben es abgelehnt und verlacht. Weiter, ich komme jetzt so zu Tozer, ich muss auch zum Ende kommen. Er sagt, der Evangelist, der das neue Kreuz verkündigt,
versucht, sich dem öffentlichen Interesse anzupassen, indem er zeigt, dass das Christentum wohl bemerkt, keine unangenehmen Forderungen stellt, sondern dasselbe anbietet wie die Welt, nur auf einem höheren Niveau. Das, wonach die sündenverrückte Welt momentan schreit, bietet dieses neue Evangelium nur mit dem Unterschied, dass das religiöse Produkt besser ist. Also es ist nur graduelle Unterschiedenheit, aber kein wirklicher Kontrast. Es ist nur eine andere Quantität, aber keine andere Qualität. Das neue Kreuz zerbricht den Sünder nicht. Es gibt ihm lediglich eine andere Richtung. Es treibt ihn dazu, auf eine saubere und fröhlichere Art zu leben und erhält ihm seine Selbstachtung. Dem überheblichen Menschen sagt das neue Kreuz, komm und setze dich für Christus ein. Ja, wir setzen uns für Christus ein. Das klingt ja alles sehr gut. Wir müssen Gott verteidigen. Das wäre ein falsches Motiv. Gott wird uns verteidigen einmal, wenn wir sich unter das Blut seines Sohnes gestellt haben, wenn wir sein wirkliches Kreuz angenommen haben. Aber wir müssen auch da aufpassen, bis in die Formulierungen hinein. Dem Egoisten sagt das neue Kreuz, komm und rühme dich in dem Herrn, rühme dich in dem Herrn. Zu dem Enthusiasten, also zu dem Schwärmer, sagt es, komm und freue dich an der Botschaft der Gläubigen, Halleluja. Und so weiter. Die christliche Botschaft neigt sich also in die Richtung der gegenwärtigen Mode, um sich der Öffentlichkeit anzupassen. Tozer weiter, der philosophische Beweggrund dieser ganzen Sache mag wohl ein Aufrichtiger sein, aber seine Aufrichtigkeit bewahrt ihn nicht davor, falsch zu sein. Er ist falsch, weil er aus der Blindheit herausgeboren wurde. Er schießt vollständig an der Bedeutung des Kreuzes Christi vorbei. Denn das alte Kreuz ist ein Symbol des Todes. Ist doch ganz klar. Ein Symbol des Todes. Es ist ein Sinnbild für das jähe, schreckliche Ende des Menschen. Der Mann, der zur Zeit der römischen Herrschaft sein Kreuz die Straße hinuntertrug, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam niemals wieder zurück, der zur Kreuzigung ging. Es wurden ja viele damals auch gekreuzigt, ja. Er ging nicht hinaus, seinem Leben eine andere Richtung zu geben, sondern es zu beenden. Das bedeutet das Kreuz im ganz wörtlichen Sinne. Das Kreuz ging keine Kompromisse ein, milderte nichts, ersparte nichts. Es tötete die Menschen ein für allemal. Es versuchte nicht, mit seinem Feind auf gutem Fuß zu leben. Das Kreuz schlug grausam und hart zu, und wenn es seine Arbeit getan hatte, war der Mensch nicht mehr vorhanden. Das heißt nun, der alte Adam, der alte Mensch, unser altes, sündiges Wesen, unser Ich, ist zum Tode verurteilt. Da gibt es keinen drinnen. Gott kann keine Frucht der Sünde gutheißen, wie unschuldig oder sogar schön sie auch in den Augen der Menschen sein mag. Gott zerbricht den Menschen, indem er das Alte in ihm sterben lässt und ihn dann zu einem neuen Leben emporhebt. Soweit einmal Tozer, ich werde gleich noch etwas ergänzen. Das tut weh, nicht? Wenn dieser alte Mensch, unser altes Ich stirbt, versucht er immer wieder, sich hochzuschaffen, gekränkt sein, beleidigt sein. Es gibt ja viele Zeichen des alten Menschen. Ich habe auch damit immer noch zu kämpfen, bin da ganz ehrlich. Aber wir sollten erkennen, dass das Kreuz, das Todesurteil über unser altes Leben ist. Und nur, wenn wir gestorben sind, da kann uns auch der Feind nichts mehr anhaben. Wenn Satan kommt, ich bin mit Christus gekreuzigt, sollte unsere Antwort sein. Oder Menschen, die von Satan geleitet sind, du willst mich anklagen, ich bin schon verurteilt, ich bin schon gestorben. Können wir das antworten, wenn es in diese Situation geht? Nun, noch drei Sätze von Tozer. Die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem Weg der Menschen freundliche Parallelen zieht, diese Verkündigung ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie, so wie das Kreuz das durchtrennt. Ja, ein Querbalken. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir, die wir das Evangelium verkündigen, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt anzupassen, Christus der öffentlichen Meinung anzupassen, Christus dem Sport anzupassen. Ja, wie viele christliche Sportler treten jetzt schon auf in Veranstaltungen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die gläubig sind. Wunderbar. Aber was ist, wenn so jemand dann umkippt oder abfällt? Die ganze Sucht, mit Prominenten zu protzen vor der Welt. Ist das überhaupt von Gott so gewollt? Ich erinnere mich noch um den Kult an manche christlichen Popsänger. Und dann, was war das für eine Niederlage für die Fans, wenn plötzlich der vom Glauben wegkam? Die sind ja oft auch sehr gefährdet. Wir sollten uns nie an Menschen binden, egal wie berühmt oder bekannt oder unbekannt sie sind, sondern allein an den Herrn Jesus Christus. Als die Jünger aufsahen auf dem Berg Tabor, auf dem Berg der Verklärung, ja, so steht es in der Schrift, da sahen sie niemand als Jesus allein. Das war auch für mich immer der Trost, als ich enttäuscht wurde von Menschen, die sich Christen nannten. Ich habe mehrmals tiefgehende Enttäuschungen in der Richtung erleben müssen. Und ich bin auch über mich selber enttäuscht worden, heilsam, ernüchtert worden. Wenn wir uns selber kennen, müssen wir ja sehen, wir dürfen uns nicht auf Fleisch und Blut stützen, sondern allein auf den lebendigen Gott zum Glauben. Sicher, wir dürfen Vorbilder haben, brauchen wir auch. Aber wir sollten auch für diese Vorbilder beten, ja. Denn die brauchen das auch, ob es jetzt die Prediger, die Gemeindeleiter, die Ältesten sind. Vorbilder aber nicht uns binden an solche Menschen. Da gibt es manche ungesunden Strömungen, auch in unserer Zeit, wo ein Menschenkult betrieben wird, auch im christlichen, auch im evangelikalen Bereich. Das ist sehr gefährlich. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, wir dürfen sie nie an uns binden, sondern nur an den Herrn. Lies das Wort Gottes. Werde ein, ja, ich sag's mal, wirklicher Protestant, ein Christ, der sich nicht an Institutionen binden muss mit seinem Glaubensleben, sondern allein an den Herrn und sein Wort gebunden ist. Dann kann man auch überleben, wenn einmal eine Institution auseinanderbricht oder zu Bruch geht. Oder vielleicht sogar eine Gemeinde. Das gibt's ja alles auch leider. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja, direkt an den Herrn binden und in der Versammlung Stärkung empfangen und weitergeben. Jetzt sind es wirklich nur noch zwei Sätze, Entschuldigung. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten. Und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Entweder-Oder. Lasst uns das alte Kreuz predigen und wir werden eine neue Kraft erfahren. Dem möchte ich mich voll anschließen und uns auch das zurufen, was wir gelesen haben. Ich schließe auch mit diesem Vers jetzt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, die einzige Kraft, die retten kann. Amen. Lasst uns aufstehen und uns zum Herrn neigen. Lieber Herr Jesus Christus, herzlichen Dank wollen wir dir bringen, dass du diesen schweren Leidensweg gegangen bist für uns, für mich. Herr, für uns unwürdige Sünder, die wir dir nichts bringen können als unsere Sünden und Schuld. O Herr, reinige auch mein Herz und unser aller Herzen durch dein Blut. Wir wollen uns in Buße vor dir neigen und gerade auch an diesem Tag dich bitten, Herr, erbarme dich. Sei du uns gnädig am Tag deines Gerichts. Und wo der Glaube noch nicht vorhanden ist, da schenke du ihn auch in unserer Mitte, Herr. Erbarm dich über jede Menschenseele, die hier ist, auch über die Kinder, dass sie schon früh den rettenden Glauben geschenkt bekommen von dir, Herr. Sei du gnädig, hilf uns auch, sie recht zu erziehen, in deinem Sinne, Herr, und in deiner Liebe und Weisheit. So danken wir dir auch, dass wir jetzt auf Ostern zugehen dürfen. Bereite auch diese Dienste vor, schenk uns auch da Weisheit und Vollmacht und offene Herzen und Gemeinschaft in der Liebe zu dir und zu den Geschwistern. Lob und Ehre und Anbetung gebracht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.